Beziehungen, Männlein, Weiblein, Bienchen, Blümchen und so weiter. Und im Vorfeld auf heute habe ich mich mit so ein paar Leuten von euch unterhalten und habe dann ab und zu gehört, oh nee, irgendwie nicht so ein Frühlingsgefühle-Thema heute. Bei mir ist beziehungsmäßig eher Herbst. Oder ich bin eher so im Winterschlaf, was Beziehungen angeht. Mit so einer Predigt kann ich nichts anfangen. Und von daher, wenn jetzt manche so denken, vorab kurze Erklärung, für wen ist dieses Thema gedacht? Dieses Thema heute ist gedacht für alle die von euch, die entweder in einer Beziehung sind oder gerne in einer wären. So, das bedeutet, ich schätze mal grob über den Daumen gepeilt, sind das 99% von euch. Für dieses 1%, die sagen, nee, mit dem Thema bin ich durch. für dieses 1% bitte trotzdem zuhören, denn da draußen laufen so dermaßen viele Beziehungslegastheniker rum. Die freuen sich über gute Tipps, wie sie Beziehungen gescheit leben können. Von daher trotzdem zuhören. Vielleicht bekommt ihr unterwegs ja auch noch Lust auf eine Beziehung. Jetzt ist der Ton weg. Bin ich das? Mhm. April-Scherz? Hallo, jetzt? Bin ich wieder da? Ja, super. So, versuchen wir das nochmal. So, genau, jetzt, also haben wir geklärt, für wen das ist, also für die Nicht-Mathematiker von euch 100%, alle. Jetzt die Frage, warum dieses Thema? Ich habe mich für dieses Thema für heute Abend entschieden, nicht, weil wir in der Gemeinde irgendwie ein Riesenproblem hätten oder weil irgendwas vorgefallen wäre und jetzt müssen wir mal auf den Tisch schauen und sagen, wie es läuft. Nein, warum ich dieses Thema gewählt habe, ist, weil ich die allermeisten von euch echt gern hab. Glaubt's mal, wir kommen nicht nur die, die heute mir gratuliert haben, sondern auch die anderen. Ich hab euch echt gern. Und ihr seid mir wichtig. Und ich wünsche mir für euch, dass die Beziehungen, die ihr lebt, in denen ihr gerade drin seid, in denen ihr vielleicht mal drin sein werdet, dass die wirklich gelingen. Das ist echt mein Wunsch. Deswegen heute dieses Thema. Und das Problem ist, unsere Gesellschaft, in der wir leben, die hat zu diesem Thema, finde ich, relativ wenig Hilfreiches zu bieten. Wenn man so in die Medien schaut, dann sieht man ganz viel von Beziehungen. Aber ganz viele dieser Beziehungen, das sind, oder was man da so hört, das ist alles, was scheitert. Der mit dem oder der mit der eine Affäre. Und man liest, und man kann sich da 1000 Blätter kaufen, wer mit wem, wie oft, wie lange, wo und weshalb und so weiter und so fort. Was man nicht in Medien liest, sind irgendwie, oder nicht so oft, sind Beziehungen, die glücklich sind, die lang halten. Man ist irgendwie auch nicht so spannend, eine 30-jährige Ehe zu dokumentieren, wo die Leute irgendwie sich auch noch 30 Jahre treu sind oder so, ist irgendwie nicht so medial verwertbar. Rabea und ich, wir sind jetzt fast 9 Jahre verheiratet und das interessiert, glaube ich, einfach kein Mensch. Das ist nicht wirklich interessant. Ja? Eigentlich ist das langweilig. Also es ist herrlich langweilig. Ich liebe diese Langeweile. Ich liebe diese Langeweile, jeden Morgen neben derselben Person aufzuwachen. Ich liebe das, jeden Abend mit derselben Person zu Abendessen. Ich liebe das, immer mit derselben Person Sex zu haben. Das ist toll. Ich liebe das. Ich liebe diese Langeweile. Das ist traumhaft. Aber das ist medial nicht gut zu verkaufen. Deswegen kriegen wir über funktionierende, gelingende Beziehungen relativ wenig mit. Da kann man keine gescheiten Stories draus machen. Ich werde heute Abend nicht nur aus unserem eigenen Erfahrungsschatz berichten, sondern eigentlich könnt ihr euch merken, alles, was heute, was ihr sagt, ey, das war ganz schön gut, das kommt nicht von mir. Andy Stanley ist ein Pastor in einer Gemeinde in den USA. Den habe ich auf dem Willow-Kongress gehört und ein bisschen kennenlernen dürfen. Und der hat mich sehr beeindruckt. Der hat eine Predigtreihe, vierteilige Predigtreihe zu Love, Sex, Dating gehalten. Und er hat jeweils 50 Minuten dazu gesprochen. Ich habe die 4 Predigten genommen und habe sie auf eine Predigt reduziert. Also alles, was heute gut ist, kommt von ihm. Das, was nicht so gut ist, auch. nein. Und genau, also da, wenn ihr da noch ein bisschen tiefer einsteigen wollt, hört euch die mal an. Er hat eine recht kleine Gemeinde, so wie unsere. Gut, 20.000 am Sonntag. Also da sind wir bald. Nein, also da könnt ihr nachhören. So, eine kleine Warnung noch, bevor wir einsteigen. Für eine Gruppe von euch hier könnte dieser Abend vielleicht jetzt nicht so ein Highlight-Abend werden. Das könnte nicht so eine super Predigt sein, die euch total gefällt. Und zwar sind das diejenigen von uns, die gerade in so einer Lebensphase sind, wo sie sagen, Beziehungen, Bindung, das ist mir alles eigentlich nicht so wichtig. Mir ist morgens um 4 auf der Sportlerparty ehrlich gesagt relativ egal, wie sie heißt, solange sie mit mir mitkommt. Wenn ihr gerade in so einer Phase seid und sagt, ich will das jetzt einfach bloß genießen und ich hupfe da gerade mal so ein bisschen rum, hört bitte trotzdem zu. Vielleicht seid ihr in 5 Jahren so, dass ihr sagt, jetzt so langsam würde ich gerne mal eine vernünftige Beziehung leben. Und vielleicht erinnert ihr euch dann an einen oder einen anderen Tipp, der hier kommt. So, gelingende Beziehungen. Wie kann das funktionieren? Was muss passieren, damit wir glückliche, gelingende Beziehungen leben können? Ich glaube, wir sind uns relativ einig, zu einer funktionierenden Beziehung gehört erstmal ein Partner. Sonst wird die Nummer ein bisschen einseitig. Und ohne Partner, ohne die Partnerin wird das Ganze schwierig. So, und jetzt machen wir erstmal eine kleine Übung, weil das heute nicht nur eine normale Predigt, sondern eine bisschen interaktive. Ihr bekommt jetzt von mir einen kleinen Zettel. Und auf diesem Zettel, normalerweise lasse ich die hinten austeilen, aber weil es ja um Beziehung geht und vielleicht manche noch nicht in einer Beziehung sind, ergibt sich jetzt vielleicht beim Zettel weitergeben eine Beziehung. Oder wenn jemand keinen Stift hat und dann kann er sich von jemandem einen Stift holen. Und hi, auch du hast einen Stift für mich, schön. So, ihr bekommt jetzt einen Zettel, da ist ein wunderschönes Herz drauf, das habe ich geklaut, online und mit Erlaubnis. Und auf diesem Zettel schreibt ihr bitte mal euren Traumpartner. 5 Kriterien, 5 Eigenschaften eures Traumpartners. Es hat nichts mit Maßen zu tun, sondern eher mit Charakter. Okay? Ich teile das gerade mal aus, ihr gebt es einfach weiter. Einfach weitergeben. 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 Oh, ist zu wenig. So. So. Weitergeben. Ach so, und wenn euer Partner neben euch sitzt, guckt, dass er nicht reinschauen kann, ja? Sonst wird's vielleicht peinlich, oder? So. Bitteschön. Oh nee, ihr kriegt sie gleich. So, ihr drüben kriegt auch noch was. Ihr gebt einfach noch vorne durch. Hier, bitteschön. So, ihr habt 2 Minuten Zeit, 5 Kriterien für euren Traumpartner. Schreiben, cool. So, wir kommen später nochmal auf diese Liste zurück. Könnt ihr erstmal wieder nebenan legen. Was das Thema Beziehung angeht, ich glaube, da geistern so viele Vorstellungen durch unseren Kopf. Auch teilweise so viele falsche Vorstellungen, die da irgendwie im Raum stehen. Und ich glaube, diese falschen Vorstellungen, die hindern uns wirklich daran, eine vernünftige, funktionierende Beziehung zu leben. Die stehen dem oft im Weg. Und deswegen will ich so ein paar von diesen Beziehungsmythen ansprechen. Und die erste weit verbreitete Vorstellung ist die, dass eine Beziehung nur mit dem Traumpartner gelingt. Wenn der oder diejenige kommt, wenn der oder die in mein Leben tritt, wenn wir uns im Fahrstuhl begegnen und zufällig in die gleiche Etage wollen, dann wird alles gut. Und ich glaube, das ist so ein Märchen, das hat sich in unseren Köpfen irgendwie eingenistet. Es gibt den Traumpartner und mit dem wird die Beziehung dann auch automatisch gelingen. Und wenn das so ist oder wenn das so wäre, dann ging es ja bloß darum, diesen Traumpartner zu finden. Und die Frage ist, wie finde ich den? Und dann kann man sagen, naja, das merkst du dann schon, wenn du der Person begegnest, weil da ist da plötzlich so ein Knistern. Da ist so eine Spannung im Raum, da schlagen die Funken, da ist Chemie. Und wenn du dann ganz sicher gehen willst und denkst, hey, ich frage noch Gott, und dann kriegst du die Antwort, ja, unsere Namen beginnen mit dem gleichen Anfangsbuchstaben. Lass uns heiraten, ja. Das ist Chemie. Das Knistern und das Feuer und so weiter, das ist Chemie. Oder man könnte auch sagen, das sind Hormone. So, und angenommen, aus dieser Fahrstuhlgeschichte wird eine Beziehung. Und ganz viel Knistern, ganz viel Spannung. Und was passiert, wenn auf einmal die Chemie, wenn Schwierigkeiten auftauchen? Was passiert, wenn es irgendwie ein bisschen anstrengend wird? Es passiert Folgendes, die Chemie geht weg, die Hormone verschwinden. Und dann denkt man, war es vielleicht doch die falsche, weil es passt nicht so richtig, ich fühle nichts mehr. Und dann, was dann häufig geschieht ist, dass man diese Geschichte beendet und sich auf die Suche macht nach einem neuen Traumpartner, bis wieder Chemie aufkommt, bis es wieder knistert. Und soll ich euch sagen, was ich davon halte, wie ich das finde? Ich muss mich vorsichtig ausdrücken, das Ganze wird aufgenommen, steht dann online. Aber ich finde das Ganze dumm. Ich finde das nur dumm. Warum ist das dumm? Weil es dumm ist, zweimal das Gleiche zu tun, mehrfach das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Das ist wie wenn ich, was durchaus vorkommen kann, mal ein Glas Nutella im Wahn weglöffel und mir danach schlecht ist, das kommt nicht so oft vor, aber auch. Und ich dann denke, ich habe gerade ein Glas Nutella gegessen, mir ist jetzt schlecht. Was tue ich? Ich esse noch mal eins. Ja, das macht kein Mensch. So blöd ist niemand. Aber in Beziehungen leben wir oft so. Ich kenne Leute, die haben zig Partner durch. Und anscheinend war niemals der Richtige dabei. Und wenn man so von außen drauf hört, denkt man, boah, der kann mir echt leid tun. Dass der immer an die Falschen gerät. Immer die Falschen. Dass der nie mit einer Person mal zusammenkommt, wo das auf Dauer funktioniert. Muss man bloß mal fragen, wenn man so ein Serienelement hat, mal gucken, okay, gibt es vielleicht eine Konstante in dieser Serie, an der man was drehen könnte? Und wenn man mehrere Partnerinnen hat oder Partner, dann gibt es eine Konstante. Das ist man selber, wo man vielleicht mal gucken müsste, vielleicht liegt es gar nicht an der Partnerin, sondern an mir. So, und das ist jetzt mein bester Rat für alle, die Singles sind. Verschwendet nicht eure Zeit, den oder die Richtige zu suchen. Verschwendet nicht eure Zeit, sondern werdet lieber der oder die Richtige. Das ist eigentlich schon meine Hauptmessage für heute, für euch alle. Wenn ihr gelingende Beziehungen wollt, dann wartet nicht, dass der Traumpartner um die Ecke kommt. Und dann wartet auch nicht darauf, dass der Partner, der gerade neben euch sitzt, dass der eure Beziehung wunderschön macht. Und dass der sich plötzlich in einen Traumpartner verwandelt. Das ist Zeitverschwendung. Warte nicht auf einen Traumpartner, sondern werde du selbst dieser Partner. Vielleicht sagen jetzt manche von euch, ja gut, klingt nett, aber ich will das alles gar nicht. Ich zumindest jetzt noch nicht. Ich will noch ein bisschen Spaß haben, das schadet ja auch nicht. Das ist okay, ich verurteile euch da deswegen nicht. Ich glaube aber, wenn man so drauf ist, dann ist es wichtig, eine Sache zu wissen. Und das ist das Verhältnis, was wir zu unserer Zeit haben. Jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen, jetzt wird es leicht philosophisch. Ich hoffe, das überfordert euch nicht. Wir und unsere Zeit. Das, was wir jetzt gerade leben, das ist unsere Gegenwart. Ja? Gegenwart ist jetzt. Erster Punkt kapiert? Gut. Das, was jetzt gerade Gegenwart ist, ist jetzt gleich schon Vergangenheit. Ja? Also meine Gegenwart jetzt ist gleich schon meine Vergangenheit. Soweit noch alles klar. Und die meisten von uns denken, ey super, das war's dann. Das, was jetzt Gegenwart ist, ist dann Vergangenheit und ist vorbei. Das stimmt aber nicht. Denn das, was jetzt gerade meine Gegenwart ist und gleich meine Vergangenheit sein wird, das wird irgendwann in meiner Zukunft wieder als Gegenwart auftauchen. Ja, das, was jetzt Gegenwart ist, wird Vergangenheit sein, wird in meiner Zukunft wieder als Gegenwart auftauchen. Das gilt ganz generell. Mein jetziger Nikotingenuss, den ich nicht pflege, ist gleich Vergangenheit, wird aber bei meinem Lungenkrebs sehr unangenehm wieder Gegenwart sein. Gut, Lungenkrebs, Nikotingenuss und Beziehung sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, gebe ich zu. Aber was ich damit ausdrücken möchte, ist, das, was du jetzt tust, das zählt auch für deine zukünftige Partnerschaft. Dein gegenwärtiges Leben, das wird zur Vergangenheit werden. Aber eines Tages wirst du hoffentlich einer tollen Person gegenüberstehen. Und dann wird deine Vergangenheit, wird die wieder Gegenwart werden. Spätestens, wenn ihr irgendwie bei einem Italiener beim guten Glas Wein zusammensitzt und euch unterhalten und fragt, hey, sag mal, wie hast du bis jetzt zur Beziehung gelebt? Wenn ihr dann nicht lügen wollt, dann wird eure Vergangenheit wieder Gegenwart werden. Und deswegen, wenn das ein gutes Gespräch werden soll, dann kann ich euch nur Mut machen, eure Gegenwart entsprechend zu gestalten. Und das ist dieser zweite Beziehungsmythos. Und das ist, wenn ich einen richtigen Partner treffe und wir dann sozusagen Wir zwei können dann so einen Neuanfang machen. Wir sind dann wie ein weißes Blatt Papier. Alles Alte ist vorbei. Es gibt nur noch uns zwei und jetzt starten wir neu durch. Das passiert jeden Samstag tausendfach, dass Leute sich in teure Klamotten zwängen und einen Haufen Kohle ausgeben für ein Riesenfest. Und dann stehen sie vor dem Traualtar und sagen, ja, ich will. Manche sagen sogar, ja, ich will mit Gottes Hilfe. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich halte nicht so sonderlich viel von diesem Versprechen. Ich finde, das Trauversprechen wird generell ist eher so ein bisschen überbewertet. Denn, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch für einen Pastor, der das dieses Jahr wieder irgendwie einem Dutzend Leute diese Frage stellen wird. Aber ich glaube, das ist deswegen überbewertet, weil der Wille, etwas zu tun, ja, ich will, nicht automatisch bedeutet, ja, ich kann das, was ich gerade versprochen habe, auch halten. Ja, der Wille, was zu tun, ist nicht gleich die Fähigkeit, das Versprochene auch durchzuführen. Ich hatte mal in grauer Vorzeit den extrem starken Willen, einen Marathon zu laufen. Und mit nur dem Willen wäre ich nicht weit gekommen. Der Wille musste meinen inneren Schweinehund überwinden, dass ich trainiert habe. Und dann habe ich es gerade so ins Ziel geschafft. Mehr tot als lebendig, aber immerhin geschafft. Immerhin gibt es mich heute noch. Nur Wille reicht nicht. Oder ich könnte euch versprechen, diesen Karfreitag, gibt es nur um 10 den Gottesdienst, diesen Karfreitag die Predigt auf Spanisch zu halten. Könnte ich euch heute versprechen. Es würde aber nicht funktionieren, weil ich es nicht kann. Ich kann kein Spanisch. Ich könnte vielleicht sagen, okay, in 2 Jahren, wenn ich mich extrem anstrenge, würde ich das vielleicht schaffen, keine Ahnung. Aber diesen Karfreitag definitiv nicht. Wille ersetzt nicht Vorbereitung. Und das ist uns überall klar, in allen Dingen, dass wir uns auf große Dinge ordentlich vorbereiten müssen. Bloß in dieser Nebensächlichkeit, die Ehe genannt ist, erleben wir das anders. Da versprechen wir Treue, Güte, Liebe. Wir denken, ey, das ist doch kein Problem. Das wird alles eh ganz leicht. Denn ich habe ja den Traumpartner. Mythos 1. Traumpartner. Gibt's nicht. Wenn wir wirklich Beziehung leben wollen, die gelingen soll auf Dauer, müssen wir uns vorbereiten. Wenn unsere Zukunft gelingen soll, dann müssen wir in unserer Gegenwart entsprechend leben. Wie das konkret ausschauen kann, kommt gleich. So, wenn ich euch richtig kenne, gibt es jetzt ein paar Leute, die schon ein bisschen unruhig werden. Die sagen, wann kommt der endlich mit einer Bibelstelle? Ist doch sonst keine Predigt. Keine Sorge, die Bibelstelle kommt noch. Bloß der Punkt ist, uns die Bibel sagt herzlich wenig dazu, wie finde ich einen Traumpartner. Da gibt es nicht so die große Auswahl. Sie sagt ganz viel darüber, wie werde ich der Traumpartner. Vom Prinzip ist jede Predigt, die wir hier jeden Sonntag halten, eine Beziehungspredigt. Weil es darum geht, wie werden wir Jesus ähnlicher? Wie werden wir mehr der Mensch, den Gott in uns sieht? Von daher, aber Bibelstelle kommt trotzdem noch, dass ihr beruhigt seid. Ein letzter Mythos noch. Und das ist, okay, Vorbereitung, das ist alles wichtig. Aber was spricht eigentlich gegen den Spaß und gegen Sex jetzt? An sich nichts. Also jetzt nicht jetzt, aber an sich nichts. Weil Gott Sex schließlich erfunden hat. Das Problem scheint mir bloß, dass wir nicht verstehen, wie Sex gedacht ist. Weil wir leben in einer Gesellschaft, in der ist Sex auf was rein Körperliches reduziert. Das wird dargestellt, als wäre es was rein Körperliches. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Ausdruck Friends with Benefits kennt. Wer kennt den? Okay, Friends with Benefits. Also Freunde mit gewissen Vorzügen, ja, man versteht sich gut und ab und zu spricht ja auch nichts dagegen, wenn man sich mal sozusagen sonst gut tut. Ich habe mich neulich erst mit jemandem unterhalten, der hatte diese Auffassung. Und er hat das auch so gelebt. Sex ist einfach nur körperlich. Mehr nicht. Und es macht doch nichts. Es ist schön, es tut niemand weh. Wo ist überhaupt das Problem? Es ist rein körperlich. Ich weiß nicht, ob Leute von euch so denken. Wahrscheinlich schon. Und ich werde euch vermutlich auch argumentativ nicht vom Gegenteil überzeugen können. Will ich auch gar nicht. Weil ich glaube, jetzt wird es ein bisschen fies, dass ihr selbst ahnt oder wisst oder zumindest ahnt, dass es anders ist. Dass Sex eben doch nicht nur körperlich ist. Für Paulus war das relativ klar. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja super, jetzt kommt die fromme Argumentation mit einem Typen, der vor 2000 Jahren in einer völlig anderen Kultur gelebt hat. Logisch, dass der was anderes sagt. kann ja auf heute nicht passen. Ich behaupte, so anders war die Kultur gar nicht. Paulus schreibt an Leute in Korinth. Und in Korinth, da gab es diverse Tempel und Opferstätten. Und um diese Tempel und Opferstätten, da gab es jede Menge Tempelprostitution. Und das war völlig normal. Das gehörte zum religiösen Ritus dazu, dass man vorher, nachher, zwischendrin, keine Ahnung, wann auch immer, dass man zur Prostituierten ging. Das war völlig normal. Das war überhaupt nicht anstößig. Es war ja nur Sex. Eigentlich gar nicht so viel anders, wie wir heute ticken. Hey, ist doch bloß Sex. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 6, hey, Leute, wisst ihr nicht, dass jemand, der sich mit einer Prostituierten einlässt, mit ihr ein einziger Leib wird? Er wird mit ihr eins. In den Heiligen Schriften heißt es ja, die zwei sind dann ein Leib. Aber wer sich mit dem Herrn verbindet, ist mit ihm ein Geist. Hütet euch vor der Unzucht. Alle anderen Sünden, die ein Mensch begehen kann, die betreffen nicht seinen Körper. Wer aber Unzucht treibt, vergeht sich an seinem eigenen Leib. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Er hat euch freigekauft und als sein Eigentum erworben. Macht ihm also Ehre an oder mit eurem Leib. Paulus sagt, Leute, das wollt ihr mir nicht im Ernst erzählen. Das wisst ihr nicht, dass es sich nicht nur um was Körperliches handelt. Das glaubt ihr doch wohl selber nicht. Das sagt Paulus. Okay, ich glaube, Prostitution ist nicht bei uns das Thema, aber es geht hier um das Einswerden. Sex ist mehr als bloß körperlich. Natürlich hat das Auswirkungen auf deine Seele. Es geht um ein Einswerden. Das ist das, was passiert, ob man es wahrhaben will oder nicht. Und die Frage ist, wann wird man wie eins? Und da ist die Bibel relativ deutlich von einer Reihenfolge, in der Beziehung wächst, dass erst Beziehung wächst und nach außen sichtbar gelebt ist und dass dann diese körperliche Einheit kommt. Vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, okay, bitte erklär mich nicht für doof, ich lasse mir nicht eine fremde Kultur für meine eigene verkaufen. Das stimmt so nicht. Okay, ich behaupte, dass das hier nicht kulturell gebunden ist. Wenn wir weiter in unsere Religionsgeschichte zurückgehen, ziemlich an den Anfang, da sieht man für mich relativ eindeutig, dass das Ganze nicht nur kulturell spezifisch in eine bestimmte Zeit hineingesprungen ist, sondern dass das drüber geht. Mose geht auf den Berg, als er das Volk aus Ägypten rausgeführt hat, das Volk Israel rausgeführt hat. Er geht auf den Berg und bekommt dort diese Steintafeln, die 10 Gebote. So, Achtung, wenn das alles nur Quatsch wäre, wenn das nur ein Hirngespinst wäre, wenn das alles nur irgendwie kulturell wäre, das war halt damals so, Punkt. Wenn das so wäre und Gott da nicht tatsächlich gesprochen hätte, hätte Mose, ein Mann, auf die 10 Gebote, ein Mann, eine Frau, bitte kein Ehebruch. Hätte Mose als Mann sowas gemacht, wenn ihr die Religion zu der damaligen Zeit anguckt, sowas gab es nirgendwo. Wenn ihr moderne Religionen, Sekten und so weiter, da geht es nie um Exklusivität, um ein Mann, eine Frau. Da geht es um, vor allem für den Gründer, ein Mann, ganz viele Frauen. Aber kein Mann wäre so blöd aus sich raus, als Religionsgründer sowas aufzuschreiben. Deswegen behaupte ich, das ist kulturübergreifend. Da hat Gott doch was Zeitübergreifendes gesagt. Ich glaube, wir alle ahnen das, dass es stimmt, dass Sex nie nur körperlich ist. Zum Beispiel, wenn wir mit dem Thema Vergewaltigung konfrontiert werden. Warum ist eine Vergewaltigung viel, viel schlimmer, als wenn eine Frau nur, in Anführungsstrichen, irgendwie geschlagen wird? Warum ist es viel schlimmer? Warum berührt es zumindest mich viel mehr, wenn ich höre, jetzt wie diese Woche von diesem Mädchen, was umgebracht wurde? Dass, wenn Leute junge Kinder umbringen, das ist furchtbar. Aber warum berührt es einen nochmal, wenn man hört, dass sie davor sexuell missbraucht wurden? Ich glaube, die Antwort ist, weil wir wissen, dass Sex nie nur was Körperliches ist. Weil Sex und die Person aufs Engste miteinander verknüpft sind. Weil wir eine Einheit aus Leib und Seele sind. Und Paulus sagt, euer Leib, der ist kostbar. Ihr seid von Gott teuer erkauft. Und jetzt bitte ehrt Gott mit eurem Leib. Und übrigens, euer Gegenüber, das gehört auch Gott, das ist auch von Gott erkauft. Also behandelt das Gegenüber entsprechend. Ihr Singles, ich möchte euch wirklich Mut machen, dass ihr heute entscheidet, was für eine Story ihr eines Tages bei diesem Glas Wein ihr eurem Partner erzählt. Dass ihr das heute entscheidet. Dass ihr ihm vielleicht mal folgende Geschichte erzählen könnt. Ey, ich habe das Leben genossen und ich hatte viel Spaß und hatte da und da was am Laufen. Dann bin ich eines Tages in diesen Gottesdienst geraten und dann hat der Typ viel zu lange vorne geredet. Und während er so lange geredet hat, sind meine Gedanken abgeschweift und ich dachte, vielleicht ist da doch was dran. Und ab dem Tag habe ich angefangen, mein Leben zu verändern. Ab dem Tag habe ich angefangen, mich auf dich vorzubereiten. Und ja, das hat bedeutet, dass ich entschieden habe, mir vorher überlegt habe, was es heißt, mit meinem Körper Gott zu ehren. Ihm auch da zu vertrauen und zu folgen. Ich habe mir überlegt, und zwar bevor mir die Hormone aus den Ohren geschossen sind, wie weit ich körperlich gehen möchte. Wie weit ich mich einem Partner öffne. Und es war nicht immer leicht. Aber manchmal hat sich das als wie ein Opfer angefühlt, das ich bringen muss. Hat Spaß gemacht, was anderes zu machen. Es hat sich wie ein Opfer angefühlt. Aber heute weiß ich, das war kein Opfer, sondern das war eine Investition in unsere Beziehung. Das wäre eine Story, die ihr eurem Partner mal erzählen könnt. Das hat sich angefühlt, vielleicht manchmal wie ein Opfer, aber das war eine Investition in unsere Beziehung, in den zukünftigen Ehepartner. Und ich hoffe, das kommt richtig rüber, was ich sage. Ich glaube, ich spreche im wahrsten Sinne, im Sinne Gottes, dass hier keine Predigt ist, die Sex und Co. und alles irgendwie verurteilt, sondern das ist eine Predigt der Liebe, dass Gott dich so dermaßen liebt, dass er sagt, und dieses wichtige Thema, was dein Leben so extrem beeinflussen wird, das ist mir auch wichtig, ich mache mir Gedanken so und ich gebe dir Hilfen, damit das gelingen kann. Wenn wir das jetzt alles ernst nehmen, dass Sex mit der ganzen Person zu tun hat, dass das in einen bestimmten Rahmen gehört, dass für eine erfolgreiche Beziehung Vorbereitung dazugehört und dass ich selbst zum Traumpartner werden muss. Was heißt das jetzt? Ihr habt dieses Zettelchen noch. Solltet ihr gerade euren Traumpartner definieren? Und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Wie sieht der Traumpartner deines Traumpartners aus? Wenn ihr diese Liste anguckt, mit den 5 Kriterien, wie sieht die Person aus, nach der sich die Person, die auf deren Zettel steht, nach der die sich umdrehen würde? Wie muss diese Person sein? Und es ist die Aufgabe, diese Person zu werden. Frage ist wie? Ich gebe noch abschließend ein paar ganz kurze Tipps aus dem Liebeskapitel schlechthin aus 1. Korinther 13. Da schreibt der gleiche Paulus, von dem wir es gerade schon mal hatten, da schreibt er, was Liebe ist. Was zeichnet einen liebenden Menschen aus? Was zeichnet auch einen liebenswerten, im wahrsten Sinne des Wortes, was zeichnet so einen Menschen aus? Und ich nenne von der Liste, ich gehe jetzt nicht alle durch, da könnte man irgendwie 20 Predigten drüber machen. Ihr seid selber groß, ich nenne bloß ein paar, den Rest könnt ihr für euch selbst machen. Paulus schreibt, die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles. Sie verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören. So, das ist eure Übungsaufgabe. Für euch als Singles, dass ihr die einzelnen Punkte dieser Liste einübt. So einübt in jedem Gespräch, in jeder Begegnung, die ihr mit Menschen habt, dass ihr das einübt und dass ihr in diesen Punkten immer, immer besser werdet. Und dann, wenn ihr mal diese Person trefft, die euer Traumpartner ist, die euren Traumkriterien entspricht, dass ihr dann einen Charakter habt, wo diese Person nicht anders kann, als zu sagen, wow, und den muss ich haben. Oder die muss ich haben. Ja? Das ist das Ziel. Ein paar ausgewählte Punkte. Liebe ist geduldig. Nein, ich habe nicht den Faden verloren. Wir sind schon in der Übungsphase. So, Liebe ist geduldig. Liebe drückt nicht. Liebe schiebt nicht. Liebe nimmt nichts vorweg. Sie drängt den Partner nicht. So, wie werden wir zu einer Person, die das Tempo des anderen akzeptiert? Das ist nichts, was wir uns per Update mal runterziehen können und dann haben, sondern das ist eine Übung. Und wisst ihr, was der perfekte Übungsraum dafür ist? Das ist Gemeinde. Weil hier gibt es so dermaßen viele Leute, mit denen man geduldig sein muss. Als allererstes mit mir. Das ist perfekt. Von daher, das Tolle ist, heute kann mich niemand kritisieren, dass ich zu lange predige. Weil wenn ihr das macht, werde ich sagen, wende du erst mal die Predigt an, lern du mal Geduld. So, das ist super. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Oder man könnte auch sagen, Liebe ist aufmerksam, rücksichtsvoll. Und ich glaube, wir denken oft gar nicht, dass wir sowas einüben müssen. Weil wir denken, hey, wenn ich so verliebt bin, dann kommt diese Freundlichkeit automatisch aus mir raus. Nein, wird's auf Dauer nicht. Deswegen fang jetzt an, diese Person zu werden, die andere wertschätzt, die andere aufbaut, die andere ermutigt und ermuntert. Wenn das zu einer Charaktereigenschaft von dir wird, dann wirst du das nachher auch in deiner Ehe leben können. Liebe neidet nicht. Was heißt das eigentlich, neiden? Was ist neidisch? Ich glaube, wir sind dann neidisch, wenn wir wegen irgendwas bei uns selbst unzufrieden oder unglücklich sind. Und wir sagen, hey, da passe ich mir selber nicht, da bin ich unglücklich mit mir, ich gönne dir an der gleichen Stelle auch nicht das Glück, das du mit dir hast, sozusagen, dass du da glücklich bist. Das nehme ich dir weg. Das ist Neiden. Wo ich selber mit mir ein Problem habe, gönne ich dem anderen sein Glück nicht. Ganz plattes Beispiel, was für ein Typ bist du? Wenn jemand eine tolle Geschichte erzählt, irgendwas erzählt, hast du ein Problem damit, wenn der andere gut dasteht und musst selber nochmal eins drauflegen? Wie wär's, wenn du einfach da mal ruhig bist oder sagst zu der Person, wow, ey, das ist so cool. Was hast du gemacht? Du hast gestern 3 Sit-Ups gemacht. Wow, das ist der Hammer. Ja, Glückwunsch, du darfst eine Pommes mehr essen. Ja, also den letzten Satz nicht, aber den Rest. Denjenigen einfach mal zu loben und stehen zu lassen und sagen, wow, du bist cool, stark. Es gibt noch viele Punkte, die hier drauf sind, könnt ihr selber weitermachen. Ich glaube, ihr habt verstanden, um was es mir geht. Mein Wunsch ist für euch Singles, dass ihr anfangt, euch auf euren zukünftigen Partner, auf eure zukünftige Beziehung vorzubereiten. Das müsst ihr nicht erst machen, wenn die Beziehung da ist, dann ist es zu spät. Sondern dass ihr jetzt zu der Person werdet, nach der sich die Person, auf der ihr nach der Suche seid, auf die Suche machen begeben würde, dass die Person, die euer Traumpartner eigentlich ist, dass die sagt, und du bist mein Traum. Das wünsche ich euch, dass ihr euch darauf vorbereitet. Und für euch Paare wünsche ich, dass ihr in eure Beziehungen investiert. Ich möchte euch Mut machen, dass Beziehung gelingen kann, dass es nicht nur irgendwie krampfig, ja, jetzt sind wir schon so lange zusammen, jetzt bleiben wir halt auch voll in den letzten 50 Jahre zusammen, nein, sondern dass es traumhaft gelingen kann. Will ich euch Mut zu machen. Und dass die Beziehung, in der ihr vielleicht gerade seid, dass die noch viel, viel besser werden kann, als sie es jetzt ist. Aber nicht, weil euer Partner besser wird, sondern weil ihr selbst zum besseren Partner werdet. Das wünsche ich euch. Ich will noch für euch beten. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen von uns hier heute Abend. Danke, dass du uns schon toll gemacht hast. Und danke, dass du uns ja echt noch veredeln willst. Und Herr, du siehst das ganze Thema Beziehung, wo wir da steht, wo das, was ich heute gesagt habe, an unterschiedliche Stellen gefallen ist und unterschiedlich angekommen ist. Herr, ich bitte dich einfach, dass du uns allen, ganz egal was unsere Situation ist, dass du uns eine Sehnsucht danach schenkst, wirklich der beste Partner zu werden. Dass wir Beziehungen leben können, die echt einfach ein Traum sind und die auf dich hinweisen. Bitte dich, dass du uns, ganz egal, ob wir allein sind oder verheiratet, verliebt, verlobt, geschieden, was auch immer, dass du uns hilfst, dir ähnlicher zu werden. Danke, dass du da bist und dass du mit uns gehst. Amen.